Guten Abend. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und ganz besonders freue ich mich über die zahlreichen Menschen, die zugeschaltet sind. Schön, dass ihr mit dabei seid heute Abend zu diesem Bibelstudium. Wenn du neu bist, Sonntag haben wir unseren normalen Gottesdienst, Versammlung, der natürlich auch im Internet ausgestrahlt wird. Und Mittwochabend studieren wir die Bibel und wir tun das meistens Vers für Vers und derzeit sind wir im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium hat 21 Kapitel, ist ein riesiges Projekt, was wir da angefangen haben. Wir haben heute den achten Teil und sind erst am Ende des Kapitel 1. Wir werden heute das erste Kapitel abschließen. Ihr habt das hochgerechnet. Und wenn wir das in diesem Schritt weitermachen, brauchen wir 4 Jahre. Das wird aber nicht so lange dauern. Aber das erste Kapitel ist so wichtig, dass wir damit so viel Zeit verbracht haben und verbringen. Bevor ich vergesse, ich werde nicht fast jeden Sonntag angesprochen auf diese wunderschönen Bracelets mit dem wunderbaren Namen drauf, Jesus. Ich trage das auch schon seit langer Zeit hier. Und wir haben vor ein paar Monaten, habe ich 100 Stück gehabt und die wurden dann mir an einem Sonntag alle aus der Hand gerissen. Also, und da haben wir nicht genug gehabt. Jetzt habe ich nochmal 500 Stück bestellt. Die habe ich bereits da in meinem Büro. Und jeder, der am Sonntag da ist und kommen will, der bekommt ein Jesus-Bracelet von mir geschenkt, wenn du noch keines hast. Ja? Also einfach vorbeikommen, auch alle Erstbesucher und alle überhaupt, die noch keines haben. Ich möchte dir so ein Jesus-Bracelet schenken. Okay? Also, gibt keine Ausrede mehr, dass keiner eins hat, sondern jeder, der eins tragen will, kann eines tragen. Und das ist cool, weil ich werde regelmäßig darauf angesprochen. Also ohne was zu tun, werde ich darauf angesprochen oder Menschen schauen, wenn sie das sehen. Und das gibt immer eine Gelegenheit, etwas zu sagen oder zumindest bin ich dann braver. Weil ich kann ja nicht böse sein und das tragen, oder? Das geht ja nicht. Da muss ich mir anstrengen, wenn ich Jesus herumtrage, oder? Ist doch auch so, ist auch gut. Das Gleiche, wenn du einen Jesus-Aufkleber hast auf deinem Auto. Ist interessant, es gibt diese christlichen Autoaufkleber und dann fahren sie wie die... Okay, anderes Thema. Auf jeden Fall sollten wir uns dann auch dementsprechend verhalten. Gut, also hol dir dein Bracelet am Sonntag und... Es ist gratis, kostet dich überhaupt nichts. Gut, Johannesevangelium, die ersten 7 Lektionen, die wir gehabt haben, findest du alle auf unserem YouTube-Kanal oder auf Spotify gratis. Kannst du diese nachschauen, solange es Strom und Internet gibt. Die letzten beiden Wochen haben wir in einer Passage verbracht, da ging es um die Zeugenaussage von Johannes dem Täufer. Verse 19 bis 37 im ersten Kapitel. Und eines ist ganz wichtig, Johannes der Täufer ist der erste Zeuge von all den Zeugen und Zeugnissen, die Johannes der Apostel hier in seinem Evangelium hervorbringt. Weil er hat ein Ziel, nämlich zu beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias, der Christus und dass Menschen an ihn zu glauben. Das ist sein deklariertes Ziel und deswegen sammelt er oder reiht aneinander einen Zeugen nach dem anderen, ein Zeugnis an das andere, denn ein Zeuge wird auch vor Gericht geladen zum Beispiel, um etwas zu beweisen. Also ein Zeuge oder ein Zeugnis hat mit Beweisen zu tun und darum geht es. Also der Zweck des Johannesevangeliums ist zu beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er de facto Gott ist. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen und so weiter. Das ist der Prolog, Kapitel 1. Und es geht also alles darum, zu beweisen, wer Jesus ist, die Identität Jesu. Er ist der Sohn Gottes. Alles ist darauf ausgerichtet. Alle Zeugnisse, alle Aussagen, alle Zeichen und Wunder, von denen Johannes hier berichtet, deuten darauf hin, dass Jesus Gott ist. Und heute kommen wir zu den nächsten Zeugen, und zwar einige Zeugen, eine Gruppe von Zeugen, nämlich das Zeugnis der ersten Jünger. Also wir hatten das erste der Zeugnisse, nämlich Johannes der Täufer. Und dieses Zeugnis, das erste Zeugnis, hat eine Kettenreaktion hervorgerufen. Einer sagt es dem anderen weiter, und genauso wird das Evangelium heute verbreitet. Einer sagt es dem anderen weiter. Einer führt den anderen oder die andere zu Jesus. Darum geht es, und das lernen wir heute. Also heute geht es um die nächsten Zeugen, und das nennen wir heute als Überschrift das Zeugnis der ersten Jünger. Und wir lesen einmal die Passage und dann gehen wir näher darauf ein. Johannes Kapitel 1, wir lesen ab, eigentlich ist heute ab Vers 38 bis 51, aber wir lesen die drei vorigen Verse noch dazu. Verse 35, da legen wir los. Am Tag darauf stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Und als Jesus vorübergeht, richtet er seinen Blick auf ihn und sagt: Seht das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn zu reden und folgten Jesus. Und da sind wir stecken geblieben letztes Mal, dass Johannes der Täufer, wir haben immer Unterschied, Johannes der Apostel hat das Evangelium geschrieben und Johannes der Täufer, der hat gar nichts geschrieben, der hat in seinem Leben wahrscheinlich nie was geschrieben, aber er hat proklamiert, er hat gepredigt, und von diesem Johannes dem Täufer berichtet jetzt Johannes der Apostel als erstes. Und er hat liebend gerne seine Jünger Jesus quasi übergeben. Er hat gesagt, hey, folgt ihm. Und sie folgten ihm nach. Als Jesus sich umwendet und sie folgen sieht, sagt er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, das heißt Meister oder Lehrer, wo ist deine Bleibe? Er sagt zu ihnen: Kommt und ihr werdet es sehen. Da kamen sie und sahen, wo er wohnt, und sie blieben an jenem Tag bei ihm. Das war um die 10. Stunde oder 4 Uhr Nachmittag. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die auf Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und sagt zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt der Gesalbte. Er führte ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas genannt werden. Kephas heißt Fels. Am Tag darauf wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus sagt zu ihm: Folge mir. Philippus war aus Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und sagt zu ihm: Den, von dem Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, den haben wir gefunden, Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Und Nathanael sagt zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus sagt zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und er sagt von ihm: Seht, ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael sagt zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus entgegnete ihm: Bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen, wie du unter dem Feigenbaum warst. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus entgegnete ihm: Weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du, Größeres als das wirst du sehen. Und er sagt zu ihm: Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf dem Menschensohn. An der Oberfläche handelt es sich hier um ein Narrativ, um eine Erzählung, um eine Geschichte. Johannes erzählt die Geschichte, wie Jesus zu seinen ersten Jüngern kam. Und diese Passage beinhaltet einige wunderbare und fundamentale Dinge. Sehr einfach eigentlich. Es geht um etwas ganz Einfaches, nämlich wie Jesus seine ersten Nachfolger bekommt. Aber egal wie einfach es ist, es hat große, große Wichtigkeit, große Bedeutung. Denn Johannes der Apostel hat eine große Absicht, die ich heute schon erwähnt habe, die ich jetzt wieder erwähne. Und darum schreibt er im Johannes 20, Vers 31, diese hier aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dadurch, dass ihr glaubt, Leben habt in seinem Namen. Ich wiederhole das noch einmal und ich tue es sehr gerne. Johannes schreibt diese Dinge aus einem ganz bestimmten Grund. Er schreibt das ganze Johannesevangelium aus einem ganz bestimmten Grund, damit Menschen durch die Zeugen und durch die Zeugnisse, durch die Aussagen und durch die Zeichen, die Jesus tut, zum Glauben kommen, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen und an ihn glauben. Ganz wichtig, gut aufgepasst, seine Absicht ist zweifältig. Zum einen apologetisch. Was heißt das? Apologetisch bedeutet, zu beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias, der Retter der Welt, der Erlöser. Also die Apologetik ist die Verteidigung des Glaubens. Da gibt's, kannst du auf YouTube googeln, Apologetik, vor allem im Englischen, gibt es da viele gute Menschen, die selbst die ärgsten Atheisten an die Wand drängen und keine Chance mehr haben, wenn sie über die Beweise für Jesus Christus sprechen. Das ist Apologetik. Apologetik bedeutet zu beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias, der Retter der Welt, der Erlöser, die Auferstehung zu beweisen, historische Beweise zu bringen, archäologische Beweise zu bringen, all das hat mit Apologetik zu tun. Ich sage das deswegen, weil einer der Gründe, warum Johannes das schreibt, ist apologetisch. Aber das zweite ist genauso wichtig, nämlich evangelistisch. Nämlich, damit die Leser zum Glauben kommen und dadurch, dass sie glauben, Leben, ewiges Leben haben in seinem Namen. Also was Johannes in diesen 21 Kapiteln macht, ist Beweise aneinanderreihen, dass Jesus der verheißene Messias ist, der Sohn Gottes, der Retter der Welt. Er sammelt diese Beweise aus allen möglichen Quellen von Menschen, also von Johannes dem Täufer, von Jüngern, von allen möglichen Quellen und natürlich auch von den Zeichen und Wundern, die Jesus tut. Am Ende des Johannesevangeliums kann es eigentlich keinen Zweifel mehr geben, wer Jesus ist. Und ich habe so viele Geschichten auch persönlich gehört, wo Menschen alleine durch das Lesen vom Johannesevangelium zum Glauben gefunden haben. Wenn mich heute jemand fragt, oder wenn jemand heute die Identität Jesu in Frage stellt und erfahren möchte, wer Jesus wirklich ist, dann möchte ich diesen Menschen einfach nur einladen, das Johannesevangelium zu lesen und seinen eigenen Schluss zu ziehen, seine eigenen Schlüsse zu ziehen, weil es geschrieben wurde, genau aus diesem Grund, Menschen zum Glauben an den Sohn Gottes zu führen. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist Fleisch geworden. Das haben wir im Prolog gelesen. Johannes 1, Vers 1 bis 3. Er ist am Anfang gewesen, das Wort. Und im Vers 14, dieses Wort, dieser Gott wurde Mensch. Das erste Zeugnis ist Johannes. Warum ist das so wichtig und so passend? Weil er der letzte alttestamentliche Prophet ist. Das haben wir auch näher erklärt, warum das so ist. Er ist ein alttestamentlicher Prophet und der erste Prediger im Neuen Testament. Er ist sowohl der letzte alttestamentliche Prophet wie der erste Prediger, den wir im Neuen Testament finden. Gehen wir jetzt einige Verse nochmal durch. Vers 35. Am Tag darauf stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Und als Jesus vorübergeht, richtet er seinen Blick auf ihn, also Johannes der Täufer, und sagt, seht das Lamm Gottes. Sie, echte gläubige Juden, nicht die religiösen Pharisäer, Sadduzäer, das religiöse System, das religiöse Establishment. Nein, die nicht, aber echte, demütige, gläubige Juden verstanden sehr wohl, dass sie Sünder sind. Die Religiösen glaubten, sie sind gut genug, sie waren gesetzlich, sie waren gerecht, selbstgerecht. Aber echte Juden, wirklich gläubige Juden, verstanden sehr wohl, dass sie Sünder sind. Und sie kannten das Alte Testament und sie kannten sicher auch Jesaja 53, wo ganz klar steht, dass er wie ein Lamm geschlachtet wurde. Und es wurde natürlich geschrieben, hunderte Jahre bevor Jesus überhaupt die Bühne dieser Welt betreten hat, wurde bereits von Jesaja angekündigt, dass er wie ein Lamm geschlachtet werden würde. Das kannten diese Leute natürlich. Und sie kannten auch die Bedeutung der Opfer im Alten Testament und ihrer Notwendigkeit, nämlich um für ihre Sünden zu sühnen oder die Schuld zu tilgen, beziehungsweise das wieder mal für eine bestimmte Zeit zuzudecken. Aber als Jesus kam, und darum haben wir den Hebräerbrief, da steht, er ist ein für allemal gestorben und ist ein für allemal mit seinem Blut ins Allerheiligste eingetreten, damit wir eine ewige Erlösung haben. Das heißt, Jesus ist das Ende aller alttestamentlichen Opfer. Er ist das Ende des levitischen Systems. Und weil diese Leute so stur waren, so stur und gegen Jesus, hat es dann letztendlich den Tempel zerstört oder Gott hat es zugelassen, hat dieses religiöse System komplett dem Erdboden gleich gemacht. Und eigentlich ist das, was 70 nach Christus passiert ist, mit der Zerstörung des Tempels, das absolute Ende des alten Systems. Okay, wir wissen, die Auferstehung war 38 Jahre vorher in etwa. Also da sind bereits wieder 40 Jahre fast vergangen, aber der Tempel stand immer noch. Und manche Leute kehrten wieder zum alten System zurück. Und deswegen der Hebräerbrief, weil manche Christen sogar wieder... Also Juden, die zum Glauben an Jesus kamen, plötzlich wieder gesetzlich wurden und so weiter. Aber Jesus hat diesen Tempel dem Erdboden gleich machen lassen. Wir können also sagen, spätestens 70 nach Christus war vom alten System nichts mehr übrig. Ja, der Mensch hat diesen Hang, immer wieder zurückzukehren zu den alten Systemen. Aber wir haben ein neues Leben, eine neue Freiheit. Deswegen gibt es auch den Galaterbrief, der wäre auch sehr studierenswert. Da gibt es so viel zu sagen über den Hebräerbrief, Galaterbrief. Das fließt hier alles mit ein. Aber warum sage ich das alles? Lamm Gottes, wenn Sie das gehört haben, das hat für die schon eine Bedeutung gehabt. Und ich glaube, in der heutigen Zeit können die meisten Menschen mit dem Begriff, wenn sie keine Christen sind, wenig anfangen. Wir wissen, das Lamm Gottes ist Jesus Christus, der für uns wie ein Lamm am Kreuz geschlachtet wurde, hingegeben wurde, sich selbst hingegeben hat und für uns diesen Opfertod, diesen stellvertretenden Tod und sein Blut für uns vergossen hat. Okay? Und das ist das Lamm Gottes, das hier Johannes sieht. Vers 37, und die beiden Jünger hörten ihn so reden und folgten Jesus. Sie hörten ihn so reden und sagten, Johannes, schön war's, nett war's, tschüss, wir folgen jetzt Jesus. Und Johannes war kein bisschen traurig. Wir wissen, ein paar Kapitel später, da tritt Johannes nochmal kurz auf und dann verschwindet er plötzlich von der Bildfläche und er sagt, hey, es musste so kommen, ich bin nur der Trauzeuge, er ist der Bräutigam und ich freue mich und bin so froh, dass jetzt alle zu ihm laufen. Meine Arbeit ist damit getan. So wichtig. Und das war der dritte Tag, an dem Jesus Zeugnis gibt. Wir haben gesagt, am Tag 1 war die Botschaft, er ist hier. Er sagt zu diesen Abgesandten, er ist mitten unter euch. Dann am Tag 2 sagt er zum ersten Mal, betrachtet ihn. Und jetzt am Tag 3 sagt er, folgt ihm. Sie wechselten quasi von Johannes zu Jesus. Als ich mir das aufgeschrieben habe, sie wechselten von Johannes zu Jesus, habe ich gleich darunter geschrieben. Wechseln ist hier wahrscheinlich das falsche Wort, weil ein Jünger eines Menschen zu sein, Johannes der Täufer, ist wohl etwas ganz anderes als ein Jünger oder Nachfolger des Sohnes Gottes zu sein. Also von Wechseln kann man dann nicht sprechen. Das eine war vorbereitend auf das Ultimative, auf das Nachfolgen des Sohnes Gottes. In den Versen 38 bis 51 begegnen wir einer Gruppe von jungen jüdischen Männern. Vier werden namentlich gelistet. Ich glaube, der fünfte ist auch leicht zu identifizieren. Und wahrscheinlich waren noch zwei andere mit dabei, das werden wir uns auch noch anschauen, aber vier werden namentlich erwähnt. Andreas, Simon Petrus, Philippus und Nathanael. Und Johannes, der Apostel, ist auch drinnen, der hat nur eine Angewohnheit im ganzen Evangelium, er erwähnt sich nie selbst namentlich. Zum Beispiel im Kapitel 13 sagt er, einer der Jünger lag an seiner Brust, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Also das ist ja schon Kabarett fast, ja? Wenn jemand so über sich selber spricht. Ich will mich nicht beim Namen nennen, aber da lag einer an Jesu Brust, derjenige, den Jesus besonders lieb hatte. Ja? Und das Gleiche wiederholt er im Kapitel 20, Vers 3, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Und alle Theologen sind sich einig, er kann nur von einem reden, nämlich sich selbst. Und manche würden sagen, das ist aber arrogant. Ich sage, nein, jeder von uns, der weiß, wer Jesus ist und der weiß, wer Jesus für dich persönlich sein kann, kann sagen, Karl Michael, der Jünger, den Jesus besonders lieb hat. Kann ich sagen, kannst du sagen, kann ich sagen, das kann jeder sagen, weil eines müssen wir verstehen, menschliche Liebe hat eine Grenze oder hat ein Ausmaß, aber Jesus hat Liebe ohne Ausmaß, ohne Maß, endlos. Und seine Gnade hat kein Limit, seine Liebe hat kein, das ist ja für uns Menschen fast unvorstellbar, oh, jetzt predigt er die unendliche Gnade, ich kann tun und lassen, was ich will, das habe ich überhaupt nicht gesagt, aber im Gegenteil, wenn man die Gnade Gottes versteht, zieht es einem zu ihm, nicht weg von ihm, aber trotzdem, seine Gnade ist so groß, dass du sie nie ausnutzen kannst, die ist endlos und seine Liebe sowieso. Und diese sieben, also ich würde sagen, Johannes war dabei und wahrscheinlich auch sein Bruder Jakobus, der war auch Fischer vom gleichen Fischerdorf und auch ein gewisser Thomas, der später ein bisschen länger gebraucht hat zu glauben, aber dort trotzdem glaubte und gesagt hat, mein Herr und mein Gott. Und diese sieben galiläischen Fischer, die alle Zeugnis für Jesus ablegten, wie gesagt, beim Thomas dauert es ein bisschen länger, aber nachdem er den auferstandenen Christus vor sich sieht, sagt er auch, ich glaube, mein Herr und mein Gott. Lesen wir das ganz kurz, im Johannes 20, Vers 28 bis 29, da steht, nach der Auferstehung, Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott, Jesus sagt zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast, selig, die nicht mehr sehen und glauben. Kirchengeschichte lehrt uns, dass Thomas einen gewaltigen Weg machte mit Jesus, nämlich angeblich bis nach Indien hinüber. Also er hat das Evangelium gebracht bis nach Indien, sagt uns die Geschichte. Also auch wenn er ein bisschen länger gebraucht hat und obwohl er Jesus gesehen hat und glaubte, hat er das Richtige geglaubt. Er hat gesagt, mein Herr, mein Gott, und er wurde mächtig eingesetzt im Reich Gottes und wurde auch Märtyrer, das heißt, er hat sein Leben gelassen für Jesus. Ganz präzise formuliert könnte man so sagen, selig gepriesen werden die Glaubenden der späteren Zeit, nämlich du und ich zum Beispiel, die Jesus nicht mehr selber sehen, sondern auf das Zeugnis der Augenzeugen angewiesen sind. Du und ich, wir glauben, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Und wir haben das Zeugnis der Augenzeugen und wir haben die Bestätigungen von so vielen Augenzeugen, beinahe über 900 Menschen haben Jesus nach der Auferstehung gesehen, einmal sogar 500 auf einmal. Und wir glauben, weil es geschichtlich Realität ist und passiert ist und der Sohn Gottes den Tod besiegt hat. Wir haben in diesen Versen, Verse 38 bis 39, die ersten Jesus-Nachfolger überhaupt. Die ersten Jesus-Nachfolger überhaupt. Und was natürlich heraussticht ist, was so gewaltig ist, wie Jesus unbedeutende Männer verwendet. Unbedeutende Männer. Also unbedeutender ging fast nicht. Und er machte aus ihnen Weltveränderer. Und ich glaube, Jesus kann das mit jedem tun. Mit jedem. Und oft ist verfügbar sein wichtiger als fähig zu sein. Natürlich sind Fähigkeiten wichtig. Ich nehme mein Bibelstudium und meine Fähigkeit zu predigen und zu studieren und so weiter sehr ernst. Aber verfügbar sein ist oft wichtiger als Fähigkeit. Wenn du nur fähig bist, aber nicht verfügbar bist, dann kann man mit dir gar nichts machen. Wenn du aber verfügbar bist und belehrbar bist und demütig bist und formbar bist, kann aus dir was werden. Verfügbarkeit ist wichtiger wie Fähigkeit. Beides ist wichtig, aber Verfügbarkeit ist entscheidender, zumindest zu Beginn. Schau mal, was der Apostel Paulus dazu gesagt hat. Im 1. Korinther 1, da steht Folgendes. Seht euch doch einmal eure Berufung an, meine Geschwister. Da gibt es nicht viele, die menschlich gesehen weise oder mächtig oder einflussreich sind. Nein, Gott hat gerade das auserwählt, was der Welt als dumm und schwach erscheint, um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Und was in der Welt keine Bedeutung hat, was verachtet wird, das hat Gott erwählt. Und das, was nichts für sie zählt, um das zunichte zu machen, was für sie zählt. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Und genau so hat das Jesus-Movement begonnen. Mit Menschen, die in der Welt, in der sie lebten, nichts gezählt haben, die unbedeutend waren, die nach Fisch gerochen haben, um nicht sagen gestunken haben. Ja, die haben keine Bedeutung gehabt. Es waren ganz junge Männer, Anfang, Mitte 20, die noch keine Erfahrung hatten, die keine Bedeutung hatten, die noch nichts wirklich erreicht haben. Aber Jesus nimmt sie und macht sie zu Weltveränderern. Und das ist die Geschichte von Kapitel 1, Vers 38 bis 51. Und sie geben ein gewaltiges Zeugnis für die Power Jesu. Überlegt ihr mal, wie Petrus verändert wurde. Er verleugnete Jesus, sogar 3,5 Jahre später, nach diesem Ereignis, verleugnete er Jesus bei seiner Gefangennahme. Und 52 Tage später, am Pfingsttag, beim ersten Pfingstfest nach der Auferstehung, predigt er so gewaltig, er war so verändert, er war so leidenschaftlich und feurig und so furchtlos und kühn und mutig, dass mehr als 3000 Menschen zum Glauben kamen durch eine einzige Predigt an diesem besonderen Tag. Keiner von ihnen ist ein Rabbi, keiner von ihnen ein Pharisäer, keiner von ihnen ein Sadduzäer, keiner ein Priester, keiner ein Schriftgelehrter, keiner vom religiösen Establishment, vom religiösen System, keiner von irgendeiner religiösen Funktion wird ausgewählt. Keiner. Sie geben ein gewaltiges Zeugnis von Jesus ab. Sie sind die ersten Missionare, die ersten Prediger, die ersten Zeugen. In Vers 41 sagt einer von ihnen, wir haben den Messias gefunden. In Vers 45 sagt ein anderer, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Sie kannten das Alte Testament offensichtlich, waren gute jüdische Jungs. Vers 49, ein anderer, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, der König von Israel. Sie begannen als unbedeutende Jungs, Burschen. Später wurden sie die 12 Apostel des Lammes. Jesus hatte viele Jünger, aber er hatte diese 12. In Markus 3 steht, dass er sich eine ganze Nacht zurückgezogen hat, um zu beten, wen er auswählen sollte. Also er hat die Zeit vorher, vor der Auswahl der 12 Apostel, hat er den Vater gefragt. Und selbst Judas war quasi benutzt von Gott. Also es war kein Fehler in dem Sinn, sondern es war die Wahl Gottes. Am Anfang waren sie ganz gewöhnliche Niemande, unbedeutende Niemande. Sie kannten sich, die waren miteinander vertraut, die waren vom gleichen Dorf, vom Bethsaida. Sie waren oben am Galiläischen Meer, wo sie die meisten waren Fischer. Ja. Später kam ein Zöllner noch dazu, Matthäus und so weiter und ein paar andere. Aber die Herausforderung war groß. Sie waren Niemande, so wie auch Jesus es zu sein scheinte. Auch Jesus scheinte ein Niemand zu sein. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Es geht nur durch die Macht Gottes, nur durch ihn. Du musst wissen, Gott hat sich abgewandt vom religiösen Establishment. Ich glaube, das tut er heute immer noch. Ich wollte zwar sagen, aber es hassen darf man nicht, oder? Aber vielleicht doch. Ich hasse Religion. Ich hasse religiöse Tuerei, egal ob es jetzt, egal welcher Label es hat, welche Etikette, ob es charismatische oder pfingstliche oder katholische oder fundamentalistische oder evangelikale Etikette hat, ist mir völlig egal. Religiosität ist etwas Verabscheuenswürdiges. Jesus ist nicht religiös und seine Jünger waren keine religiösen Menschen. Sie waren Glaubende, aber sie waren keine vom religiösen System. Ja? Das sollte uns zu denken geben. Das, was Jesus ihnen übertragen hat und sie weitergeführt haben, geht bis in den letzten Winkel der Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Kapitel 1 der Apostelgeschichte, wer sagt, in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Das war für sie unvorstellbar. Stell dir vor, du bist von Bethsaida, einem Fischerdorf am Galiläischen Meer. Du warst in deinem ganzen Leben vielleicht ein paar Mal in Jerusalem. Das sind 100 Kilometer vielleicht. Und das waren 3 Tage zu Fuß oder 4. Also, die haben nichts gesehen. Und Jesus hat sie zur Welt verändern gemacht. Gewaltig, oder? Und Jesus lebte bis zu diesem Zeitpunkt auch, ohne große Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken oder zu sehen. Sie kannten ihn nicht wirklich. Ich meine, sie haben wahrscheinlich ihn gekannt als diesen Zimmermann wahrscheinlich, aber sie haben jetzt keine besondere Kenntnis gehabt von ihm. Er war nicht berühmt, er hat keine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und Jesus beginnt, seine ersten Nachfolger zu sammeln. Johannes der Täufer verschwindet schon langsam. Also Johannes der Täufer verschwindet ins Abseits und die Jünger kommen zu Jesus. Und jetzt, wo Johannes verschwindet, steht Jesus im Mittelpunkt. Und er wurde extrem populär. Extrem populär. Wir sehen hier 2 Gruppen in dieser Passage. Die erste Gruppe ist Andreas und Simon, Verse 38 bis 42. Und die zweite Gruppe, Philippus und Nathanael, Verse 43 bis 51. Und Johannes der Apostel, nicht der Täufer, sondern der Apostel, der Schreiber vom Evangelium, ist auch irgendwo mittendrin. Aber wie gesagt, er erwähnt sich nicht namentlich. Okay? Ich möchte dir jetzt ganz kurz was zeigen. Und zwar, das habe ich kopiert, gelernt von einem Experten des Johannesevangeliums. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber in Amerika gibt es einen Mann, der heißt Andreas Köstenberger, ja, ein Amerikaner. Der heißt Andreas Köstenberger und wohnt, ist ein gebürtiger Wiener und wohnt seit den 80er Jahren in den USA und ist dort einer der angesehensten Theologen einer ganz hohen Universität. Wir haben Kontakt mit ihm. Ich werde in einiger Zeit ein Interview mit ihm machen, hier, also natürlich online, zum Johannesevangelium. Er gilt als einer der ganz großen Experten zum Johannesevangelium. Interessant, ich habe das auch nicht gewusst. Ein anderer Bibellehrer, den ich sehr schätze, Tim Mackey, hat ihn erwähnt, dass er einen gewaltigen Kommentar geschrieben hat zum Johannesevangelium. Andreas Köstenberger ist um die 60 herum und ist Anfang 20 nach Amerika ausgewandert. Und er sagt Folgendes. Kapitel 1, Vers 19, da beginnt das Zeugnis des Johannes des Täufers, bis Kapitel 2, Vers 11, das ist die Hochzeit von Kana. Das sind 7 Tage. 7 Tage. Ich lese euch vor, was Köstenberger dazu sagt. Tag 1, das Zeugnis des Johannes über Jesus. Kapitel 1, Vers 19 bis 28. Tag 2, die Begegnung des Johannes mit Jesus, Kapitel 1, Vers 29 bis 34. Tag 3, Johannes führt zwei seiner Jünger zu Jesus, Kapitel 1, Vers 35 bis 39. Tag 4, Andreas bringt Petrus zu Jesus, Kapitel 1, Vers 40 bis 42. Tag 5, Philippus und Nathanael folgen Jesus, Kapitel 1, Vers 43 bis 51. Und dann beginnt das Kapitel 2 mit am dritten Tage. Das bedeutet zwei Tage später, also am Tag 7, die Hochzeit in Kana. Interessant, ich habe das mir sehr genau durchgelesen und es ist gewaltig, wenn man das genau sich anschaut, dass diese Geschichte vom Beginn des Zeugnisses des Johannes bis zur Hochzeit von Kana, der Höhepunkt, Wasser in Wein, sind 7 Tage, also eine Woche. Und Köstenberger sagt, diese Woche Johannes der Täufer bis zur Hochzeit Kana, diese 7 Tage, spiegeln möglicherweise Gottes Schöpfung in 7 Tagen wieder. Mit dem Höhepunkt des Wunders Wasser in Wein, was natürlich auch eine Deutung ist, ein Zeichen ist, auf das Hochzeitsmahl des Lammes, das auf uns zukommt. Das ist schon gewaltig. Also eine Woche bis zur Hochzeit von Kana und der 7. Tag ist der 7. Tag, wo Gott ruhte und so weiter und feierte und also der Sabbat und so weiter. Also diese Woche spiegelt möglicherweise, mir gefällt das auch, dass ein Theologe so ehrlich ist, es ist so. Nein, er sagt, diese Woche spiegelt möglicherweise die Schöpfungswoche wieder mit dem Höhepunkt seines ersten Zeichens, seines ersten Wunders, nämlich die Hochzeit in Kana. Was für eine Woche, ha? Das Zeugnis des Johannes löst eine Kettenreaktion aus. Eine ganze Reihe folgen Jesus nach. Johannes Zeugnis führt dazu, pass gut auf, dass Andreas und ein nicht namentlich genannter Jünger Jesus nachfolgen. Das haben wir gelesen im Vers 35 bis 40. Andreas rekrutiert dann Petrus seinen Bruder, Kapitel 1, Vers 41 bis 42. Dann Jesus ruft Philippus, Verse 43 bis 44, und Philippus bringt Nathanael. Ja? Einer bringt den anderen zu Jesus, so wie es immer sein sollte. Das nennt man persönliche Evangelisation. Nathanael, wer ist Nathanael? Interessant, wenn man sich das genau anschaut und mit den drei Synoptikern vergleicht, ist Nathanael wahrscheinlich derselbe wie Bartholomäus. Okay? Warum? Er kommt immer mit Philippus gemeinsam vor. Ein Vergleich mit den Synoptikern, also Matthäus, Markus und Lukas, legt das nahe, dass dieser Nathanael vielleicht Bartholomäus ist, weil Nathanael kommt in der Liste der 12 Apostel in den Synoptikern nicht vor, aber Bartholomäus sehr wohl. Manche wenige sagen, es könnte Thomas sein. Nathanael könnte auch Thomas sein. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich wahrscheinlich der Bartholomäus ist. Und dabei sollten wir es auch belassen. Spekulieren ist nicht unbedingt notwendig. Und vor allem dogmatisch sein ist auch überhaupt nicht notwendig. Es bringt eh nichts, oder? Wir wissen es nicht genau, aber die meisten sagen, es ist Bartholomäus. Übrigens auch unser geschätzter Herr Köstenberger. Ja, und der gefällt mir immer besser. Nicht nur, weil er aus Wien ist. Wie kann es sein, dass diese ersten Jünger gleich von Anfang an erkennen, wer er ist? Und in den Synoptikern, also in den drei anderen Evangelien, geht am Anfang eher hervor, dass sie nicht alles verstanden. Ich meine, sagen wir ganz ehrlich, sie haben 3,5 Jahre später noch nicht wirklich verstanden. Sie sind ja alle geflohen. Der eine verleugnet ihn, die anderen fliehen. So, aber wie kann es sein, dass sie gleich am Anfang, also ganz am Anfang, diese gewaltigen Aussagen mit, du bist der Sohn Gottes, wir haben den Messias gefunden und er ist der, von dem Mose und die Propheten reden. Sie haben ja gewaltig Zeugnis gegeben. Das ist kein Widerspruch. Warum sage ich das? Denke mal an Matthäus 16. Was hat in Matthäus 16 Jesus gefragt? Wer sagen die Menschen, dass der Menschensohn ist? Wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und dann, manche sagen, du bist der oder der oder der oder der und so weiter oder der Prophet. Und dann sagt er, wer sagt ihr, dass ich bin? Und Petrus antwortet, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Der Messias, der König, der Sohn Gottes. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Auf diesen Felsen, auf diese Wahrheit will ich meine Ekklesia bauen. 5 Verse später, in etwa, nachdem Jesus gesagt hat, dass er sterben wird, hat Petrus gesagt, um Himmels Willen, das geht gar nicht. Was sagt Jesus dann zu ihm? Weiche von mir, Satan, ins Gesicht. Wie kann es sein, dass der innerhalb von 5 Versen so viel versteht und so wenig versteht? Ich glaube, das ist durchaus möglich. Sie hatten Einsicht, aber Einsicht muss entwickelt werden. Bei der Gefangennahme rannten sie davon. Also hier im Kapitel 1 nennen sie ihn Lamm Gott. Selbst Johannes der Täufer wurde unsicher. Er sagte, lauft sie einige, sind aber Johannes geblieben. Es gibt sogar in der Apostelgeschichte 19 noch Menschen, die bei Johannes geblieben oder bei seiner Taufe geblieben sind, was du dir erinnern kannst. Also nicht alle sind gewechselt. Aber Johannes hatte noch ein paar Jünger und die hat er dann hingeschickt zu Jesus. Bist du der, auf den wir warten? Er hat auch begonnen zu hinterfragen. Und dann sagt er, hey, sag dem Johannes, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Tote stehen zum Leben auf. Und so weiter. Vieles haben sie im Geist erkennen können am Anfang. Aber die Bedeutung davon haben sie erst später wirklich verstanden. Und es ist auch ein großer Unterschied zwischen etwas zu wissen oder zu kennen oder echte Einsicht und Erkenntnis zu haben. Wer weiß, dass das stimmt? Gerade junge Leute wissen viel, oder? Ich habe mit 20 alles gewusst. Jetzt weiß ich wenig, aber mit 20 wusste ich alles. Ich habe mit 20 herumgeworfen mit der Bibel und korrigiert und so weiter und so weiter und so weiter. Ich habe ihnen gesagt, was ich alles weiß. Aber wenig Erkenntnis. Richtig? Und ich glaube, das ist schon möglich, dass man etwas weiß, aber eigentlich keine Erkenntnis hat. Verstehst du, was ich meine? Und das kommt durch Erfahrung und durch Nähe und das ist erst, hat sich erst entwickelt. Also ich sehe da keinen Widerspruch zu den anderen Evangelien. Eine Wahrheit zu wissen oder kennen oder echte Einsicht und Offenbarung zu haben, ist was ganz was anderes. Und in Matthäus 16 hat Petrus tatsächlich die Einsicht gehabt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber es war eine unvollkommene Erkenntnis. Sonst hätte er den anderen Blödsinn nicht sagen können. Da hätte er nicht leugnen können oder davonlaufen können. Oder eigentlich nicht mit einem leeren Grab rechnen können. Die haben alle nicht damit gerechnet. Okay, zum Lamm Gottes möchte ich noch was sagen, weil das kommt mehrmals vor. Das spricht ganz klar vom stellvertretenden Erlösungstod Jesu, vom Sühnopfer, von Jesaja 53. Auch Johannes 3, Vers 16 spricht eigentlich davon, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab. Auch das spricht vom Erlösungstod. Und Paulus im 1. Korinther 5, Vers 7 sagt, Christus ist unser Passalam. Ja, gehen wir zu Vers 38. Als Jesus sich umwendet und sie folgen sieht, sagt er zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, das heißt Meister, wo ist deine Bleibe? Sieh, hier sehen wir, Jesus fragt sie, Jesus merkt, sie folgen ihm. Und jemand, der einen Schritt auf Jesus zumacht, Jesus sieht das. Und ich glaube, wenn jemand einen Schritt auf Jesus zumacht, geht Jesus 2. Lukas 15, Vers 20, als der verlorene Sohn nach Hause lief, steht, und der Vater lief ihm entgegen mit offenen Armen. Also ganz anders, wie manche sich Gott vorstellen. Aber er fragt sie was. Was sucht ihr? Jesus merkt, dass sie etwas suchen. Weißt du, was Jesus ihr eigentlich sagen will? Was wollt ihr wirklich? Was ist eure Motivation? Um was geht es euch? Ich glaube, das sollte man manche Christen heute fragen. Denn viele bedienen sich am Christentum oder sie wollen etwas für sich rausholen. Aber das ist nicht die Nachfolge. Es geht beim Worship nicht um dich, es geht beim Beten nicht um dich, es geht beim Predigen nicht um dich, es geht um ihn. Folgen. Aber was sucht ihr wirklich? Suche ich Anerkennung? Suche ich, dass mein Leben besser wird? Was sucht ihr wirklich? Was ist eure Motivation? Und sie geben eine wunderbare Antwort. Wo ist deine Bleibe? Das hat mich erinnert an Kapitel 15, Vers 4 bis 6. Wenn ihr bleiben werdet, Vers 8 ist es, Kapitel 8, Vers 31, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, seid ihr wahrhaftig meine Jünger, ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch verraten. Aber im Kapitel 15 steht, bleibt in mir und ich in euch, wie die Reben keine Frucht bringen können ohne Weinstock. Aber wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr reiche Frucht bringen. Sie wollen wissen, wo seine Bleibe ist. Sie wollen mehr von ihm. Sie wollen bei ihm bleiben. Sie wollen enger mit ihm gehen, tiefer eintauchen. Es reicht nicht aus, ab und zu mit Christus zu sein, sondern wir müssen bei ihm bleiben wollen. Und Johannes, der Täufer, hat sie gut vorbereitet. Ja. Vers 39. Also sie haben Fragen, sie wollen alles über Jesus wissen, sie wollen ihm wirklich nachfolgen, sie wollen bei ihm bleiben. Er sagt zu ihnen, kommt und ihr werdet es sehen. Da kamen sie und sahen, wo er wohnt, und sie blieben an ihrem Tag bei ihm. Das war um die 10. Stunde, also 4 Uhr Nachmittag. Komm und sieh, eine wunderbare Einladung. Wo genau wissen wir nicht, wo Jesus geblieben ist, wo seine Bleibe war? Wahrscheinlich kein großer Luxus, aber sie blieben offensichtlich die ganze Nacht bei ihm. Weil in der Zeit um 4 Uhr Nachmittag, manche Kommentare sagen, es war wahrscheinlich Jänner, also Januar, da war es auch nur bis 18 Uhr vielleicht überhaupt hell. Und dort noch einen Fußweg anzutreten, war unwahrscheinlich. Wahrscheinlich verbrachten sie, nicht wahrscheinlich, offensichtlich verbrachten sie die ganze Nacht bei ihm. Was haben sie da gehört, glaubst du, die ganze Nacht? Würdest du schlafen gehen, wenn der Sohn Gottes bei dir im Wohnzimmer sitzt? Oder du bei ihm? Nein. Also die haben sich die ganze Nacht vieles anhören dürfen, im positiven Sinne. Sie haben alles gehört, was sie hören wollten. Sie haben seine Einladung fröhlich und dankbar angenommen. Vers 40. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die auf Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Wie gesagt, der andere wahrscheinlich Johannes, der sich namentlich nicht erwähnt. Interessant ist, obwohl Petrus der Berühmtere wurde, der weit Berühmtere, wie berühmt ist Andreas? Einer der 12 Apostel, aber nicht wirklich der Name wie Petrus. Obwohl Petrus der Berühmtere wurde, hatte wohl Andreas das Privileg, Jesus vor Petrus kennenzulernen und ihn, Petrus, zu Jesus zu bringen. Gewaltig, oder? Vers 41, dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias heißt der Gesalbte oder der Christus. Er sagt ihm, wen sie gefunden haben. Und er sagt, wir, nicht ich, sondern wir haben ihn gefunden, also Demut und geteilte Freude. Vers 42, er führt ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas genannt werden. Kephas heißt Fels, übrigens das Wort Kephas hier im Griechischen ist Petros. Genau das gleiche Wort wie Petrus. Er brachte und führte ihn zu Jesus. Jesus kannte seinen Namen, Simon, Simon Sohn des Johannes oder des Jonas, und gibt ihm gleich einen neuen Namen, Kephas, Petrus. Also er wusste bereits, was aus ihm werden würde. Vers 43. Am Tag darauf wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus sagt zu ihm, folge mir. Also in dem Fall hat Jesus gesagt, folge mir. Im anderen Fall waren sie, die ihm folgten. Und Jesus sagt, was sucht ihr? Also Gott hat verschiedene Wege, jemand zu Christus zu bringen. Und Christus hat, wie wir sehen, einige wenige gerufen. Aber interessant ist, nachdem der Geist ausgegossen war, kamen Tausende an einem Tag zu Christus. Und ich glaube, das ist unter anderem eine Erfüllung von Johannes 14, Vers 12. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Ja, noch größere wird er tun, denn ich gehe zum Vater. Das kann nicht davon reden, dass du mehr Wasser in Wein verwandelst wie Jesus. Das kann nicht meinen, dass du 3 Lazarusse von den Toten auferweckst. Nein, nie im Leben. Das kann das nicht bedeuten. Es bedeutet, dass zum Beispiel Petrus an einem Tag durch seine Predigt 3000 Menschen zu Jesus führt. Das ist Größeres, als was Jesus getan hat. Zeig mir einen Menschen, der größere Wunder wirkt wie Jesus. Das gibt's nicht. Nur Jesus tut das. Amen. Und die größeren Werke beziehen sich nicht auf die Level von Werke, wie zum Beispiel Wasser in Wein oder einen Gelähmten gesund machen oder einen Toten auferwecken, sondern es bezieht sich auf das, was durch alle Gläubigen in der Welt heute passiert durch Jesus. Und das ist größer und mächtiger als das, was Jesus im kleinen Rahmen getan hat. Vers 44, Philippus war aus Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Interessant, dass Bethsaida erwähnt wird. Bethsaida war ein schlimmer Ort. In Matthäus 11, Vers 21 steht, wehe dir, Chorasin, wehe dir, Bethsaida. Wären in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Die beiden waren aus Bethsaida. Die waren alle aus der Gegend. Die waren alle aus Bethsaida. Ein schlimmer Ort. Aber Jesus kann auch Menschen verwenden, die aus einem schlimmen Hintergrund kommen. Vers 45, Philippus findet Nathanael und sagt zu ihm, den, von dem Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, den haben wir gefunden, Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Und Nathanael sagt zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus sagt zu ihm, komm und sieh. Und interessant ist, Philippus gibt dieselbe Antwort wie Jesus in Vers 39. Komm und sieh. Er hat gleich was von seinem Meister gelernt. Komm und sieh. Und ich rate dir, das auch zu verwenden, wenn Menschen neugierig sind. Komm und sieh wie Jesus. Vers 47. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und er sagt von ihm, seht ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist. Das war keine Schmeichelei. Nathanael war integer, er war ein aufrichtiger Sucher. Vers 48. Nathanael sagt zu ihm, woher kennst du mich? Jesus entgegnet ihm, bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen, wie du unter dem Feigenbaum warst. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Jetzt wird es interessant. Jesus entgegnete ihm, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du. Größeres als das wirst du sehen. Ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen. Da gibt es unterschiedliche Debatten, was das bedeutet. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Mir geht es um Folgendes. Jesus zeigt hier dem Nathanael, sein übernatürliches Wissen. Weil er hat ihn wo gesehen, wo Nathanael war, obwohl Jesus nicht dabei war. Und er sagt, du glaubst, weil ich dich unter einem Feigenbaum gesehen habe? Also Jesus zeigt hier seine Herrlichkeit durch sein übernatürliches Wissen. Wir sehen Jesu Gottheit in und durch sein übernatürliches Wissen. Nur Gott ist allwissend. Und Jesus wusste etwas. Ich gebe da ein paar Beispiele. Hör gut zu. Wo man im Johannesevangelium die Allwissenheit Jesus sieht. Hier, Jesus sah Nathanael unter dem Feigenbaum. Kann ein normaler Mensch nicht wissen. Kapitel 2, Vers 4. Jesus weiß, dass seine Stunde noch nicht gekommen war, obwohl sie ihn bereits festnehmen wollten. Kapitel 2, Vers 4. Jesus prophezeit die Art und Weise, wie er sterben würde und seine Auferstehung am dritten Tag darauf. Kapitel 2, Vers 19, Kapitel 6, Vers 51, Kapitel 10, Vers 15 bis 18, Kapitel 12, Vers 24, Kapitel 15 und Vers 13. Jesus kennt die unmoralische Vergangenheit der samaritischen Frau. Er sagt ihr, er fragt sie, hey, bring deinen Mann, dann reden wir weiter. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Sagt er, richtig, 5 hast du schon gehabt und der jetzige ist nicht dein Mann. Jesus kann das nur auf übernatürliche Weise wissen. Jesus kennt die Identität seines Verräters. Er wusste, es würde Judas sein. Kapitel 6, Vers 70, Kapitel 13, Vers 10 bis 11. Er kennt die Identität seines Verräters, bevor es passiert ist. Jesus kennt Gottes Absicht für den Blindgeborenen und für Lazarus' Krankheit. Kapitel 9, Vers 3 und Kapitel 11, Vers 4. Jesus wusste, dass Lazarus gestorben war, obwohl er nicht dort war. Kapitel 11, Vers 14. Jesus sieht die dreimalige Verleugnung des Petrus voraus, bevor es passiert ist. Kapitel 13, Vers 38. Du wirst mich dreimal verleugnen. Jesus sieht die Art und Weise voraus, wie Petrus als Märtyrer sterben würde. Kapitel 21, Vers 18 bis 19. Und laut Kirchengeschichte ist Petrus dann genauso gekreuzigt und verkehrt umgedreht worden, wie Jesus es vorausgesagt hat. Johannes zeigt sowohl die Menschheit als auch die Gottheit Jesu in perfekter Ausgewogenheit und Harmonie. Und das ist genau der Grund, warum das jüdische System, die jüdischen Autoritäten mit ihm zusammengekracht sind. Aber Johannes zeigt deutlich, diese Jünger, die ihm folgten, die haben nicht alles verstanden, aber sie sahen in Jesus mehr als nur einen gewöhnlichen jüdischen Rabbi. Gehen wir zum letzten Vers, Vers 51. Und er sagt zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf dem Menschensohn. Der Himmel offen. Menschensohn bezieht sich auf Daniel 7, 13, wo der Menschensohn als der kommende Herrscher angekündigt wird. Und was Jesus behauptet, ist, dass er der in Daniel prophezeite Menschensohn ist, der selbst Gott ist und ihn bekannt gemacht hat. In Matthäus 26, Vers 63 bis 64, und der Hohepriester sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, uns zu sagen, ob du der Messias bist, der Sohn Gottes. Da sagte Jesus zu ihm, du sagst es. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Und dann sehen wir noch die Worte Jesu an Nathanael im Vers 51, wo er sagt, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Menschensohn. Das ist eine Anspielung auf die Geschichte im Genesis 28 von Jakobs Leiter, deren Spitze bis zum Himmel reichte und auf der die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Lesen wir die Passage noch zum Abschluss. 1. Mose 28. Jakob hatte sich von Beersheba auf den Weg nach Haran gemacht. Dabei kam er an einen bestimmten Ort und übernachtete dort, weil die Sonne schon untergegangen war. Er nahm einen der Steine des Platzes und machte ihn zu seinem Kopflager und legte sich schlafen. Im Traum sah er einen Treppenaufgang. Also manche Übersetzungen übersetzen Himmelsleiter, aber eigentlich muss man sich so ein Ziggurat vorstellen, so einen Treppenaufgang, dessen Spitze bis an den Himmel reichte. Engel stiegen auf ihm hinauf und herab. Und auf einmal stand Jahwe über ihm und sagte, ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich ausbreiten nach Westen und Osten, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommenschaft sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Und ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich überall, wohin du gehst und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich werde dich nicht verlassen und tue alles, was ich dir versprochen habe. Da erwachte Jakob und sagte, tatsächlich, Jahwe ist an diesem Ort und ich habe es nicht gewusst. Er fürchtete sich und rief, Ehrfurcht gebietet dieser Ort. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Früh am Morgen stand Jakob auf. Er stellte den Stein, der an seinem Kopfende gelegen hatte, als Gedenkstein auf, goss Öl auf seine Spitze und gab dem Ort den Namen Bethel, Haus Gottes. Also, was hat Jakob gesehen? Er hat im Traum eine Himmelsleiter oder einen Treppenaufgang in den Himmel gesehen und die Engel Gottes auf- und abgehen. Und was Jesus hier sagt ist, ich bin diese Himmelsleiter. Ich bin der Treppenaufgang. Und er sagt auch, ich bin das Haus Gottes. Ich bin der Mittler. Und was Johannes uns hier verdeutlichen will, ist, Jesus ist das neue Haus Gottes. Das neue Tor zum Himmel. Der Ort, an dem Menschen Gott jetzt begegnen können, ist die Person seines Sohnes Jesus. Und durch ihn offenbart Gott jetzt diese Wahrheit. Jesus ist die Connection, die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Er ist Gottes Sohn, er ist Menschensohn. Er ist Gott, der Mensch wurde. Und er hat gewirkt. Der Himmel kam zur Erde und die Engel Gottes stiegen auf und ab über den Menschensohn. Er ist dieser Treppenaufgang, er ist diese Himmelsleiter. Zusammenfassend möchte ich sagen, als das fleischgewordene Wort Gottes ist Jesus das Lamm Gottes, das Sühne für unsere Sünden erwirkt. Als Menschensohn ist er die Quelle aller himmlischen Offenbarung. Zusammengefasst bestätigt dieser letzte Teil des ersten Kapitels das, was im Prolog unterstrichen wurde, dass Jesus das präexistierende Wort ist, das Fleisch wurde, durch den Gott zu uns Menschen kam, er wohnte unter uns. Gott wurde Mensch, Jesus ist diese Himmelsleiter, er ist das Haus Gottes, er ist der Tempel Gottes und nach seiner Auferstehung sind wir das alle durch ihn, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, Tempel des lebendigen Gottes. Amen. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer Gott, danke, dass wir jetzt dieses Kapitel 1 abschließen durften und ich weiß, ich habe sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit der Vorbereitung und in dieser Zeit des Studiums. Und ich bete ganz einfach, dass Menschen hungrig werden nach deinem Wort, dass sie zuerst hungrig werden, danach dein Wort zu lesen und dann auch hungrig werden in Folge danach dein Wort zu studieren. Dein Wort ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Dein Wort ist wahrhaftig, dein Wort ist lebendig, dein Wort ist Leben. Und wir danken dir dafür. Und danke, dass wir dieses Zeugnis der ersten Jünger so klar und deutlich aufgeschrieben haben, vor uns liegen haben. Und dass du diese Männer, diese jungen, unbedeutenden Männer verwendet hast, um Weltveränderer zu werden. Dafür danken wir dir. Aufgrund ihres Zeugnisses haben wir heute die Wahrheit hier bei uns. Und so viele Menschen, so viele Millionen und Abermillionen von Menschen haben durch ihr Zeugnis, das Zeugnis des Johannes, durch das Johannesevangelium zum Glauben gefunden und haben erkannt, dieser ist der Sohn Gottes. Dieser ist der Sohn Gottes, das Lamm Gottes, der für uns gestorben ist. Danke, Jesus. Und so wie Charles Spurgeon sagt, meine Theologie wird immer einfacher. Jetzt gibt es nur mehr einen Satz dafür. Jesus ist für mich gestorben. Punkt. Was für eine gewaltige Wahrheit. Jesus ist für mich gestorben und ist für die Welt gestorben. In Jesu Namen. Amen.